Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute soll die Weltnaturschutzkonferenz in Cali in Kolumbien zu Ende gehen. Ob das klappt, ist offen und viele Fragen auch. Wir berichten gleich von dort und informieren in dieser Sendung außerdem über Menschen, die für den Naturschutz an einen anderen Ort umgesiedelt worden sind. Anschließend geht es um Migration. Wenn Menschen aus Mittelamerika in den Norden streben, dann ist die Verschlechterung der Lebensbedingungen durch die Klimaerwärmung einer der Gründe. Der Selbermacht-Tipp am Ende von Umwelt und Verbraucher bietet einen Geschenktipp. Das Färben von Kerzen ist das Thema. Der Verlust der Natur kostet. Der Ausfall der Bestäubungsleistung von Bienen würde allein in Deutschland Milliarden an Verlusten durch geringere Ernten verursachen. Und das ist nur ein besonders augenfälliges Beispiel für die Leistungen, die die Natur uns bietet. Der Schutz der Natur ist allerdings auch nicht umsonst. Die Weltnaturschutzkonferenz in Cali in Kolumbien geht in die Zielgerade. Heute soll sie offiziell zu Ende gehen. Doch viele Fragen sind noch offen und besonders wichtig ist die der Finanzierung des Naturschutzes. Wo die Streitpunkte liegen, erfahren Sie jetzt von Jule Reimer.
Es ist ein deutlicher Appell, gut 24 Stunden vor dem geplanten Ende der Weltnaturkonferenz COP16.
In 24 hours, countries must reach a compromise. There's no time to kick the can down the road.
Tut endlich das Notwendige, fordert eine breite Koalition aus Umweltorganisationen, indigenen Gruppen, aus Forschenden und Stiftungen die Delegierten auf. Doch insbesondere beim Punkt der Finanzierung von Naturerhalt begegnen die artenreichen Entwicklungs- und Schwellenländer den Industriestaaten mit steigendem Misstrauen. Es geht um die Versprechen bei der Weltnaturkonferenz in Montreal. Brasiliens Umweltministerin Marina Silva, die auch als Wortführerin für die afrikanischen Staaten auftritt, erwartet frisches Geld. Finanzierung bedeutet nach unserem Verständnis, das einzuhalten, was 2022 in Montreal vereinbart worden war, nämlich pro Jahr 20 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen, damit wir unsererseits unserer Verpflichtung nachkommen, den Verlust an biologischer Vielfalt abzubremsen und für den Erhalt, die Wiederherstellung oder die nachhaltige Nutzung der Natur zu sorgen. Nach Angaben der Industrieländer-Denkfabrik OECD müssten zumindest 3/4 des Betrags vorliegen. Biodiversität hat zudem viele Facetten. Der deutsche Staatssekretär Jochen Flassbart klärt am Beispiel Kambodscha auf.
Es gibt hohe Entwaldungsraten und damit gibt es ein hohes Potenzial, dass auf diese Weise mit Virenübertragungen neue Pandemien entstehen. Und deshalb richten wir unsere Zusammenarbeit mit Kambodscha nicht nur auf die Naturschutzfragen aus, Erhaltung des Waldes, sondern wie verbindet man das auch mit dem Gesundheitsschutz, mit Prävention, mit viel Schulbildung.
Allerdings haben viele Entwicklungsländer den Verdacht, dass Gelder für den Klimaschutz gleichzeitig in die Biodiversitätsbilanz einfließen, also einmal gezahlt, aber doppelt abgerechnet werden. Oder dass die Zuordnung zum Thema sehr großzügig ausfällt. Patricia Zurita von der Naturschutzorganisation Conservation International fordert deshalb, legt die versprochenen 20 Milliarden Dollar endlich auf den Tisch.
We need to start moving into putting money on the table. We committed to have 20 billion US dollars by 2025 and we are not seeing that commitment on the table.
Auch das zweite große Reizthema von Cali ist nicht gelöst. DSI. Die drei Buchstaben stehen für Digitalisierung der genetischen Erbinformationen von Mikroorganismen, Pflanzen oder Tieren. Nach internationalem Recht müssen Unternehmen, die Tiere, Pflanzen oder genetische Ressourcen anderer Länder für kommerzielle Zwecke nutzen, mit der Regierung des Herkunftslandes einen Vertrag schließen. Dieser legt fest, wie die Gewinne aus dem Verkauf geteilt werden. Doch wer heutzutage ein neues Arzneimittel entwickeln will, braucht keine lebende Materie mehr. Die Erbinformationen liegen digital vor und können in großen öffentlichen Datenbanken schnell heruntergeladen werden, was es extrem erschwert, nachzuvollziehen, ob jemand im Weiteren damit Gewinne erzielt. Brasiliens Umweltministerin Marina Silva. Wir wollen, dass ein angemessener Mechanismus gefunden wird, um die Gewinne und Vorteile aus der Nutzung der genetischen Ressourcen gerecht aufzuteilen. Und das muss auch gelten, wenn das Wissen indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften genutzt wird. Als bisheriger Erfolg der Konferenz wird gewertet, dass indigene Völker und lokale Gemeinden künftig über ein eigenes Gremium direkte Mitsprache erhalten, was nicht bei jeder Regierung erwünscht war. Unter anderem hatte Russland Einwände vorgebracht. Außerdem einigten sich die Delegierten auf ein Regelwerk für die Ausweisung und Definition von Meeresgebieten mit hohem Schutzwert, im UN-Slang EPSAS genannt. 8 lange Jahre haben die Verhandlungen gedauert und sie verliefen keinesfalls unpolitisch. Pepe Clark vom WWF erklärt, warum. Manchmal ist der Grenzverlauf zwischen zwei Staaten nicht geklärt. Dann ist es wirklich schwierig, sich darauf zu einigen, wer zuständig ist, obwohl es ja eigentlich ein rein wissenschaftlicher Prozess ist. Damit rückt das Ziel näher, bis zum Jahr 2030 ein Drittel der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Doch auch die Hiobsbotschaften sind in Cali präsent. Nachbar Brasilien erlebt in diesem Jahr in weiten Teilen des Landes und im Amazonas die schlimmste Dürre seiner Geschichte. Und auch die steigende Opferzahl der Überflutungen im spanischen Valencia werden diskutiert. Angesichts dieser Ereignisse können viele Konferenzteilnehmer das Zögern der Entscheider bei den großen Streitfragen nicht nachvollziehen.
Aus Cali in Kolumbien war das Jule Reimer. In Nationalparks wird die Natur besonders konsequent geschützt, allerdings können Menschen dort nur schwer von der Natur leben. Wälder zu roden, Pflanzenschutzmittel anzuwenden, Siedlungen zu bauen, das geht nicht mehr. Für die Einrichtung mancher Nationalparks werden die Menschen umgesiedelt, die dort bisher gelebt haben, und gerade in armen Ländern ist das oft sehr umstritten. Im Tschad gibt es ein solches Projekt, das auch von Deutschland mitfinanziert wird. Susanne Lettenbauer war für uns dort.
Kinder springen um die neuen Brunnen herum. Frauen tragen Wasserkanister zu ihren neuen Häusern. 51 Familien wohnen seit gut 2 Jahren in dem neu errichteten Dorf Iapala in Sichtweite des Nationalparks Sena Oura im Südosten des Tschad. Man hat uns sehr viel versprochen hier. Sehr viel. Neue Brunnen, eine Schule, eine Apotheke. Der Dorfälteste, Varijon, zeigt im weiten Bogen über das Dorf. Zwischen den einzelnen Familiengehöften mit den typischen Rundhäusern erstrecken sich die Felder. Vor 5 Jahren begann der Umzug aus dem Nationalpark auf die neuen Flächen. Bäume stehen hier nur vereinzelt. Die Sonne trocknet den Boden ungehindert aus. Im Frühjahr gab es Probleme mit den Brunnen, die nicht genügend Wasser führten. Heftige Regenfälle im August schwemmten den wenigen fruchtbaren Boden weg. Man hat uns versprochen, dass uns Bäume gezahlt würden, die wir hier pflanzen können. Darauf warten wir immer noch. Wir leiden unter dem schlechten Boden der Felder. Man kann hier fast nichts mehr mit Hirse oder Mais verdienen. Warum wir umgesiedelt sind? Die Leute vom Nationalpark haben uns hierher gebracht. Sie hätten damals verstanden, dass man den Wald schützen müsse, sagt der 60-Jährige. Eine Erweiterung des angestammten Dorfes, um auf das Bevölkerungswachstum zu reagieren, wäre im Wald nur mit Rodungen möglich gewesen. Er selbst habe 27 Kinder von 4 Frauen. Der Nationalpark sei immer auch der Wunsch der Bevölkerung der Region Dari gewesen. Ja, der Park. Das war das, was wir hatten. Ausreichend Wasser und gute Felder. Ich habe immer gesagt, wir gehen dort nicht weg. Gemeinsam mit den anderen 5 Dörfern, ihren ehemaligen Nachbarn im Wald, habe man die neuen Häuser bezogen, hoffte auf einen Neuanfang für die insgesamt 248 Familien. Sakui Brado Gomango für die Frauenkooperative der umgesiedelten Familien. Penibel sind in ihren Büchern die Ernteerträge der letzten 3 Jahre aufgeführt. Bis vor 3 Jahren haben wir hier tatsächlich nichts anbauen können. Aber seitdem können wir von der Ernte gut leben. Wir haben Baumaterial kaufen können für die Umsiedlung und den weiteren Aufbau der Dörfer. Die Frauen der Dörfer sind weniger pessimistisch. Sie nutzen den Neuanfang ganz aktiv, um aus den archaischen, patriarchalischen Strukturen der ehemaligen Dörfer auszubrechen. Naja, es ist noch nicht alles so, wie wir es uns vorgestellt haben. Nicht alle Frauen haben schon ihr Zuhause. Einige sind bei ihren Männern, die anderen hier bei uns. Aber wir helfen uns gegenseitig. Die Bedeutung des Parks ist für uns enorm. Wenn wir ihn in Zeiten des Klimawandels nicht schützen, ist er weg. Die gesamte Bevölkerung rund um den Park profitiert doch davon. Wir bewahren den Wald für unsere Kinder. Die Tiere erholen sich. Das ist die Realität. Abena de Guelo beobachtet die Umsiedlung aus dem Nationalpark Senaura als Abgeordneter des tschadischen Umweltministeriums. Das Projekt BSB Yamusa, finanziert vor allem mit deutschen Geldern, rund 17 Millionen Euro, betreue erfolgreich den beispielhaften grenzüberschreitenden Nationalpark von Tschad und Kamerun. Die Dorfbewohner wohnen doch schon in den neuen Häusern. Die Umsiedlung ist auch für sie wichtig. Im Nationalpark gibt es jetzt keine Siedlungen mehr. Das ist das einzige derartige Projekt in unserem Land. Das hilft uns sehr. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die zunehmende Zahl an Umsiedlungsprojekten weltweit. Ob im Amazonasgebiet, in Indien, Indonesien oder Afrika.
Ja, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob die lokale Bevölkerung überhaupt weggehen muss, um Naturschutz zu realisieren. Unsere Erfahrung mit indigenen Völkern ist, dass indigene Völker, oft auch lokale Gemeinschaften, die besten Hüterinnen der Natur sind.
So Niklas Ennen von Survival International. Er verweist darauf, dass 2022 auf dem Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal das Abkommen Coming-Montreal beschlossen wurde. 30% der Land- und Meeresfläche der Erde sollen bis 2030 zu Schutzgebieten erklärt werden. Heute ist es gerade einmal die Hälfte, 15%. Das heißt nicht, dass dort überhaupt keine Siedlungen oder landwirtschaftliche Nutzung mehr möglich sein wird, aber der Druck auf die ländlichen Gebiete mit hoher Biodiversität steige, so die Menschenrechtsorganisation. Außerdem bekomme Naturschutz immer stärker eine wirtschaftliche Komponente durch den Verkauf relativ neuer Biodiversitätszertifikate, sagt Ennen.
Und das erhöht natürlich den Druck auf diese Menschen, die dort leben, und macht es auch für Regierungen, aber auch für Unternehmen und Umweltschutzorganisationen aus Europa sehr, sehr interessant, diese Gebiete zu Naturschutzgebieten zu machen.
Im Nationalpark Senaura, bei den früheren Dörfern, wird deutlich, wie schnell sich die Natur erholt, wenn die Menschen weg sind. Die ehemaligen Lehmhütten sind zerstört und von Gräsern zugewuchert. Die einstigen Felder erkennt man nur noch an der niedrigeren Vegetation. Einzig der frühere Dorfplatz unter einem riesigen ausladenden Baum ist noch nicht zugewachsen.
Über ein Umsiedlungsprojekt für den Naturschutz berichtete Susanne Lettenbauer. Flucht aus Mittel- und Südamerika, davon hören die meisten von uns vor allem aus der Perspektive des Nordens. Im Wahlkampf in den USA geht es immer wieder um einen Stopp der Flüchtlingsströme, die im Norden ein besseres Leben suchen. Zu den Ursachen der Flucht gehört allerdings die Klimaerwärmung, die von Industrieländern wie den USA verursacht wurde und wird. Sie sorgt im Süden für Dürren und Hitzewellen und sie lässt den Meeresspiegel ansteigen. Burkhard Birke hat sich in Honduras und Guatemala umgesehen.
Adelaida Miranda steht am Strand in Travesía, unweit der honduranischen Hafenstadt Puerto Cortés, und schaut mit traurigem Blick auf den mit Müll übersäten Strand. Das Meer war ganz weit von der Straße entfernt und jetzt, schau mal, es kommt bis hier in meine Hütte. Neulich hat es meinen kleinen Laden überschwemmt. Das war vor 6 Monaten. Es gab noch nicht einmal einen Sturm. Das Meer ist plötzlich angestiegen und hat einfach alles überschwemmt. Die wackeligen Hütten und Häuser mit Wellblechdächern haben der Wucht des Ozeans wenig entgegenzusetzen. Immer weiter hat sich das Meer in die kleine Gemeinde der Garifuna, der Nachfahren von afrikanischen Sklaven und Ureinwohnern an der honduranischen Küste, hineingefressen. Die Flüsse Chamalicón und Ulua münden in der Nähe und überschwemmen die Strände mit Müll, den die Hondureños mangels Umweltbewusstseins flussaufwärts entsorgen. Landwirtschaft, Fischfang, Tourismus leiden darunter. Kein Wunder, wenn die jungen Leute auswandern, meint Arno Lopez, der Präsident des Gemeinderates von Travessia. 70-80% wandern in die USA aus. Man braucht doch nur in die Schulen zu gehen, dann sieht man das. Es gibt kaum Verdienstmöglichkeiten. Die Regierung bietet nichts. Einige hauen von hier ab ohne einen Peso in der Tasche. Sie glauben, die USA sind nicht weit und dann brechen sie einfach dorthin auf. Der drastische Anstieg des Meeresspiegels hat neben anderen Umweltproblemen den Trend zur Auswanderung noch verstärkt, erläutert Yolanda González, Migrationsforscherin der NGO ERIC in Honduras. Langanhaltende Dürren gefährden die Ernährungssicherheit. Der Anstieg des Meeresspiegels in den Küstenregionen, gekoppelt mit der Zerstörung des natürlichen Schutzes durch Monokulturen wie Krabbenzucht, und im Zuge des Klimawandels immer häufiger und heftiger auftretende Extremwetterphänomene haben immer drastischere sozioökologische Folgen. Und schließlich sorgen auch Bergbauprojekte dafür, dass Menschen entweder direkt oder durch die damit verbundene Bodenverseuchung vertrieben werden. Für Yolanda González und ihre Forscherkolleginnen der Universidad Rafael Landívar wie Gloria Garcia in Guatemala bestehen keine Zweifel, dass der Klimawandel die Migrationswelle beschleunigt. Der Hurrikan Mitch 1998 war der Scheidepunkt. Seither stellen wir diese Veränderungen beim Klima in der Region fest, die sich in den letzten 5 Jahren noch verstärkt haben. 2020 fegten mit Eta und Iota gleich 2 extrem zerstörerische Hurrikans der Stärke 4 bzw. 5 über Zentralamerika hinweg, mit weitreichenden Folgen. 189 Menschen verloren ihr Leben, über 400.000 suchten Obdach in Notunterkünften und ca. 225.000 notleidende Menschen wurden über Wochen nicht von humanitärer Hilfe erreicht. Die Weltorganisation für Meteorologie attestiert in den letzten Jahren einen Anstieg der Temperaturen in Zentralamerika um teils mehr als 1 Grad, verglichen mit der Periode 1981 bis 2010. Die Folgen sind deutlich spürbar. Das Denguefieber breitet sich rasant aus, Extremwetterphänomene mit Sturzregen nehmen zu, mit verheerenden Wirkungen für Böden und Infrastruktur, was auch an der unkontrollierten Abholzung liegt. Im sogenannten Trockenkorridor Guatemalas hat sich der Beginn der Regenzeit um 1 Monat verschoben. Dazwischenliegende Trockenperioden sind heißer und länger. Dieses Jahr fällt die Ernte aus. Das ist die Folge dieser Sturzregen, der Abholzung, des Klimawandels. Das führt zu dieser schlimmen Situation, in der wir uns jetzt befinden. Klagt Bauer Neftali Lorenzo in El Arenal. Die Folge: immer weniger Menschen in Guatemala und Honduras sehen eine Zukunft. Migrationsforscherin Yolanda González. Schätzungen zufolge verlassen jedes Jahr zwischen 300.000 und 400.000 Menschen Zentralamerika, um nach Norden auszuwandern. In den USA befinden sich mittlerweile fast 1 Million Honduraner, legal und illegal. Zudem durchquert fast 500.000 Migranten Honduras jedes Jahr auf dem Weg nach Norden. Darunter auch Asiaten und Afrikaner, die, wie eine länderübergreifende Studie zeigt, auch unter dem Klimawandel leiden. Die Forderung von Yolanda García und ihren Kolleginnen lautet deshalb, Klimawandel als Fluchtmotiv in die Genfer Flüchtlingskonvention aufzunehmen.
Über Klimaflucht aus Zentralamerika war das Burkhard Birke. Der Viehsport spürt die Folgen der Klimaerwärmung ganz besonders. Schnee wird immer seltener und bei Tauwetter hilft auch Kunstschnee nur begrenzt weiter. Als Folge geben manche tiefer gelegene Orte nach und nach auf. So jetzt in Frankreich und von dort ein Beitrag von Holger Beckmann.
Es könnte eine Randnotiz sein. Eines der kleinsten Skigebiete in den französischen Alpen macht zu. Seit Jahren schon kann man in Notre-Dame-du-Pré die 3 Schlepplifte nicht mehr wirklich wirtschaftlich betreiben. Die 4,2 Kilometer Abfahrtsstrecke und eine Rodelbahn für Kinder miteinander verbinden und seit Jahren schon fällt in dem 1300 bis 1500 Meter hoch gelegenen Gebiet im Prinzip viel zu wenig Schnee, um die Pisten auch nur halbwegs gut präparieren zu können. Denn das große La Plagne liegt nur ein paar Kilometer entfernt. Die Massen habe es immer schon mehr dahin gezogen, heißt es. Aber trotzdem war es ein kleiner Skiort. Jetzt ist es keiner mehr. Nicht weiter der Rede wert also, wären da nicht ein weiterer Wintersportort, der aufgibt, und ein dritter, der offenbar kurz davor steht. Schluss ist nämlich ebenfalls im noch etwas kleineren, aber ein bisschen höher gelegenen Seine-les-Alpes in den Alpen der Haute-Provence und auch in L'Alpe du Grand Cerf könnte es bald vorbei sein mit dem Skizirkus, einem tatsächlich wesentlich größeren und auch deutlich höher hinaufreichenden Wintersportort in den Bergen Savoyens. Die Winter seien zu kurz, zu warm, zu niederschlagsarm. Eins steht nämlich fest, dem Winter künstlich auf die Sprünge zu helfen, wird immer teurer. Und in Zeiten, in denen Frankreich von der Regierung gerade auf einen deutlichen Sparkurs eingestimmt wird, ist das immer weniger finanzierbar.
Holger Beckmann berichtete.
Deutschlandfunk. Selber Machtipp.
Kerzen begleiten den Alltag gerade in der dunklen Jahreszeit. Sie schenken wenig Licht, aber umso mehr Gemütlichkeit und sie sind ein beliebtes Geschenk. Die persönliche Note können Kerzen erhalten, wenn sie selbst verziert und gestaltet werden. Wie das geht, erfahren Sie im Selbermacht-Tipp von Clara Hoheisel.
Wenn ihr das dann einmal eingetaucht habt, lasst es einmal kurz antrocknen. Man kann jetzt entscheiden, ob man eine zweite Schicht möchte, gerade beim Neon.
Anna Sädler steht neben drei Kochplatten. Darauf drei Töpfe mit heißem Wasser, die gefärbtes Wachsgranulat erhitzen. Anna Sädler leitet einen Workshop im Kreativraum The Werkstatt in Köln-Zollstock. Thema: die Dip-Dye-Technik, bei der Kerzen mit farbigem Wachs verziert werden. Mit ruhiger Hand greift die junge Frau nach einer weißen Kerze und taucht sie langsam in blaues Wachs. Nur der Docht bleibt sichtbar, den sie zwischen Daumen und Zeigefinger hält. 30 Augenpaare folgen ihr gebannt. Dann zieht sie die Kerze wieder heraus und beendet ihre Einweisung mit einem Lächeln.
Viel Spaß!
Jetzt kann es losgehen. Die jungen und älteren Frauen scharen sich um die Kochplatten, jede mit einer weißen Kerze in der Hand. Sie tauchen die Kerzen in das farbige Wachs, manche ganz, andere nur teilweise. Es wird viel gelacht, obwohl sich die meisten erst vor wenigen Minuten kennengelernt haben. Um die Kerzen zu gestalten, gibt es verschiedene Techniken, erklärt Workshopleiterin Anna Sädler.
Man kann einmal die Kerze zur Hälfte eintauchen und die andere Hälfte in eine andere Farbe. Dadurch hat man zwei verschiedene Farbakzente.
Eine weitere Möglichkeit: Klebeband um die Kerze wickeln und sie dann ins Wachs tauchen. Dann bleiben die Stellen weiß, an denen sich kein Klebeband befindet. Und dann gibt es noch die Konfetti-Technik.
Damit kann man mit kleinen Punkten, Wachspunkten eben arbeiten, indem man die flüssig auf die Kerze aufträgt und kleine Farbsprenkel erzeugt.
Einige Workshop-Teilnehmerinnen arbeiten auch mit einem Wassertattoo, das auf einer speziellen Wassertransferfolie basiert. Wenn das Tattoo in ein Wasserbad gelegt wird, löst es sich von der Folie. Das Motiv bleibt dann auf der Kerze haften. Teilnehmerin Alina hat das gerade ausprobiert.
Ich habe die einmal komplett in orangene Farbe getunkt und habe mir dann ein Tattoo ausgestochen, wo Happy Halloween draufsteht und habe das jetzt in die Mitte draufgeklebt.
Langsam füllen sich die Tische im Raum mit gefärbten Kerzen. Einige mit Linienmustern, andere mit Punkten, wieder andere leuchten in Pastelltönen oder in Neonfarben.
Ich mache, glaube ich, so eine klassische mit so einem weißen Rand dann, grün, und ich wollte dann oben Gold machen.
Einmal hellblau mit goldenen Punkten drauf.
Die Workshop-Teilnehmerinnen arbeiten mit professionellem eingefärbten Wachsgranulat. Es ist besonders farbintensiv, dadurch wird weniger Material benötigt. Aber die Technik könne ganz einfach zu Hause nachgemacht werden, indem man alte Kerzenreste einschmilzt, erklärt Anna Sädler.
Wichtig dabei ist zu beachten, dass man natürlich Rußpartikel entfernt und eben auch den Docht, der natürlich noch in der vorherigen Kerze beinhaltet ist. Man kann auch ganz viel Teelichter einfach nochmal diesen kleinen Reste-Wachsanteil einfach einschmelzen.
Und mit Wachsmalstiften können Farbakzente gesetzt werden. Der Dip-Dye-Workshop ist eines von vielen Angeboten im Kreativspace The Werkstatt in Köln-Zollstock. Die Idee für das Konzept hatte die Inhaberin Anna Erpeli.
Man macht ja was mit den Händen und nicht nur einfach kaufen,
sagt sie. The Werkstatt soll Menschen zusammenbringen, die gemeinsam kreativ sein wollen, sei es beim Filzen, Lettering oder Porzellan bemalen.
Mich sprechen auch viele an, die auch hier aus Deutschland kommen, ne? Die bei uns das ausprobiert haben und dann machen einfach zu Hause weiter.
Schließlich sind es ja oft die kleinen, die handgemachten Dinge, die nachhaltig Freude bereiten.
Der Selbermacht-Tipp von Clara Hoheisel. Sie können ihn und die anderen Beiträge dieser Sendung auch im Internet unter deutschlandfunk.de oder in unserer Deutschlandfunk-App nachhören. Die Flutkatastrophe in Spanien hat inzwischen mehr als 150 Menschen das Leben gekostet. Darum geht es unter anderem in den Informationen am Mittag mit Silvia Engels am Mikrofon gleich nach den Nachrichten. Und zur Naturschutzkonferenz in Cali hören Sie darin ein Interview mit der SPD-Politikerin Nina Scheer. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören.